Liebe Hörer von Satzzeichen, wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei dieser neuen Folge, aber ein kleines bisschen müssen wir uns über Sie wundern, weil dass Sie ausgerechnet diesen Podcast hören, das ist ja schon erstaunlich. Es gibt nämlich alleine auf den großen Plattformen wie Spotify oder Apple geschätzt rund, halten Sie sich fest, 550.000 Shows. Über eine 500.000 Podcasts und Sie hören diesen ein. Das freut uns ganz besonders und wir wollen Ihnen auch gar nicht den Mund wässrig machen, dass Sie möglicherweise auf die Idee kommen, sich mal was anderes anzuhören. Warum erzähle ich Ihnen diese Episode ganz am Anfang dieser neuen Folge? Ganz einfach, bei 550.000 Shows können Sie sich leicht vorstellen, wie groß dort buchstäblich der Redebedarf ist. Und damit wächst auch die Bedeutung des buchstäblich richtig gut sprechen Könnens. Wie bekommt man das hin, dass man einigermaßen ordentlich sich anhört? Vor einer Kamera, vor einem Mikrofon und möglicherweise auch in vielen anderen Situationen des Lebens. Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der sich genau die Beantwortung dieser Frage zur Profession gemacht hat, nämlich Jochen Marquett aus Potsdam. Er ist freiberuflicher Interviewtrainer und er verrät uns heute ein bisschen was über die Kunst des guten Sprechens. Und ganz nebenbei klären wir mit ihm noch eine andere Frage, nämlich die, ob Journalisten lustig sein können. Wenn Sie sich jetzt wundern, was das eine mit dem anderen zu tun hat, hören Sie einfach die ganze Folge, die ganze neue Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt's wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Homepage der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich wünsche spannende 20 Minuten. Jochen, wenn wir von Interviews und von Gesprächen, also von dieser Form der Kommunikation, der journalistischen Darstellungsform sprechen, dann kann man das wahrscheinlich relativ schlecht, ohne zu erwähnen, dass es inzwischen auch eine ganze Menge anderer Formen gibt, in der Menschen Interviews geben müssen oder in Gesprächssituationen geben. Beispielsweise das, was wir jetzt hier machen, Podcasts oder es gibt Livestreams, ganz viele digitale Dinge. Wie hat sich die ganze Geschichte aus deiner Sicht, wie haben sich die Anforderungen an Menschen, die heute Interviews geben müssen, verändert gegenüber einer Zeit, wo ich jetzt dir einfach gegenüber sitzen würde mit einem Bleistift und einem Notizblock in der Hand?
Ja, Christian, bevor ich darauf eingehe, vielleicht erstmal solltest du dich freuen, dass ich überhaupt was antworte, weil es gibt da auch berühmte Interviews, wo der Interviewpartner überhaupt nichts gesagt hat. Also es gab früher auch schon legendäre Interviews, ja, um mal zu sagen, was sich vielleicht nicht geändert hat. Kennst du noch den Namen Norbert Gruppe?
Norbert Gruppe sagt mir nichts. Wer ist das?
Norbert Gruppe, vielleicht kennst du ihn unter seinem Pseudonym Prinz Wilhelm von Homburg. Das war ein Boxer, wir waren da noch nicht geboren, Ende der 60er Jahre. Der war hinterher Schauspieler und sein legendärster Auftritt war ein Interview im aktuellen Sportstudio 1969 im Sommer bei Rainer Günzler. Yeah. Und er hat tatsächlich auf keine der Fragen des Moderators eine Antwort gegeben. Er hat nur süffisant geschwiegen in die Kamera. Und der Moderator hat 4-5 Mal versucht, irgendwas aus ihm rauszukriegen und hat es aber nicht geschafft. Und am Ende haben sie sich dann quasi, der Moderator hat sich wutentbrannt verabschiedet. Und das war eine Retourkutsche, wie man hinterher erfahren hat, weil Norbert Gruppe sauer war über einen Beitrag, den Rainer Günzler produziert hatte fürs ZDF, wo er quasi über Norbert Gruppe hergezogen ist. Und dann hat der wohl zu seinen Freunden gesagt, das kriegt der wieder. Und hat sich dann ins Sportstudio einladen lassen nach einem Kampf gegen Oscar Bonavena, hieß der, und hat dann tatsächlich nichts geantwortet. Das ist so kann man also auch schweigend berühmt werden. Und er sollte dann sogar gesperrt werden vom Bund Deutscher Berufsboxer. Da ist er aber gerichtlich gegen vorgegangen und hat diese Sperre dann wieder aufgehoben. Also du siehst, es gab auch in den 60er Jahren schon legendäre Interviewauftritte. Dafür muss man nicht erst ins digitale Zeitalter kommen, um mit Interviews berühmt zu werden. Aber ich werde heute antworten, keine Sorge.
Das beruhigt mich sehr. da fällt mir ein, ich habe mal bei einem Sender gearbeitet namens N24. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch, gibt es ja inzwischen leider nicht mehr, einen Nachrichtensender. Und dort hat mal Mario Ohofen ein Interview gegeben, das wirklich weltberühmt wurde. Und wir saßen alle völlig fassungslos da. Der stand mitten in der Sendung auf und war offensichtlich völlig irritiert und sagte, ich muss weg.
Ich muss weg. So, also ich muss weg, meine Herren. Ob ich mich zurücksetze oder nicht zurücksetze.
Und hat das Studio verlassen. Wie kann das passieren? Fragen wir doch mal den Profi. Wie kann das passieren, dass ein interviewgewohnter Mann, wie damals Mario Ohofen beispielsweise, so aus der Fassung gerät, dass er das Studio verlässt und sagt, ich muss weg?
Ja, er ist wohl etwas unvorbereitet in diese Situation gekommen, wurde da auf einem seiner Kongresse dann plötzlich zum Interview gebeten und das sollte eigentlich jemand anders machen. Und er hatte dann einen Wust an Zetteln dabei, wo die ganzen Informationen drin standen, war aber nicht wirklich gut vorbereitet und hat dann auf alle Fragen in den Zetteln versucht, die Antworten zu finden und merkte irgendwann, er verzettelt sich total im wahrsten Sinne des Wortes, fand nirgendwo mehr die richtigen Antworten und suchte dann irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation, schaute plötzlich auf die Uhr und sagte, ich muss weg. Und zwar in einer so lustigen Art, dass Stefan Raab das dann ja berühmt gemacht hat. Er hat dann eine Zeit lang bei TV Total in jeder Sendung irgendwann den Knopf gedrückt, wo dann Mario Ohofen eingeblendet wurde und gesagt hat, ich muss weg. Also der hat dann, glaube ich, immer versucht, das löschen zu lassen, der Herr Ohofen, und dass sich das nicht weiter verbreitet, das ist ihm aber nicht gelungen. Was lernen wir daraus? Dass wir eine gute Vorbereitung fürs Interview brauchen und dass wir keinen Wust an Zetteln mitnehmen, wo irgendwie 500 Informationen drinstehen, weil dann finden wir in der Aufregung eh nicht die richtige. Sondern bei den Interviewtrainings, die ich gebe, sage ich immer, nehmen Sie eine Karteikarte mit drei wichtigen Botschaften, die Sie stichwortartig da drauf schreiben. Also es kann auch reichen, drei Stichworte da groß drauf zu schreiben, am besten Schriftgröße 16 oder noch größer, dass man es gut lesen kann. Und nur diese Botschaften versuche ich dann eben unterzubringen und eben nicht überall in dem Wust an Zetteln meine Infos zu suchen.
Also quasi eine Klarheit, eine klare Linie in der Kommunikation zu entwickeln, in der ich sage, okay, diese drei Dinge sind mir wichtig, diese Botschaften will ich anbringen und das werde ich auch schaffen. Wie weit darf eine gute Vorbereitung aus deiner Sicht gehen? Weil ich meine, ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, jeder Journalist kennt das, dass ich regelmäßig bei Interviews oder auch bei Podcasts, also in dem Fall als Interviewer, vorher gebeten werde oder gefragt werde, können Sie mir mal bitte alle Fragen schicken? Und was ich grundsätzlich nie mache, also falls irgendjemand gerade mithört, vergesst es, mache ich nicht, weil das aus meiner Sicht jedes Interview killt. Weil dann ist es ein Frage-Antwort-Spiel, das im Prinzip nur wie ein Hörspiel ist. Du liest Fragen vor und der andere liest seine Antworten vor. Also worauf ich raus will, wie weit musst du dich aus deiner Sicht gut vorbereiten auf so ein Gespräch und wo geht es dann los mit der Improvisation und mit der Schlagfertigkeit?
Ja, also das hängt natürlich jetzt von der Erfahrung ab, die jemand hat mit Interviews. Generell ist gegen eine sehr umfangreiche Vorbereitung überhaupt nichts einzuwenden. Also nur wenn es dann die Nervosität übermäßig steigert, weil man noch die sechste und siebte Stunde versucht hat, sich die Kernbotschaften zu überlegen, dann wird es wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber erstmal würde ich sagen, unbedingt gute Vorbereitung und jeder sollte dann ein Gefühl entwickeln, wie viel Zeit man da investieren muss. Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Aspekte, die man in jedem Fall vorbereiten sollte. Das sind erstens diese genannten Kernbotschaften, je nach Länge des Gesprächs so zwischen 2 bis 3 Botschaften, die man unbedingt unterbringen will und wo man auch sehr viel Gedanken investiert, was ich denn da sagen will. Das zweite ist Storytelling, großer Begriff im digitalen Zeitalter, sprechen wir vielleicht gleich noch ausführlich drüber, was das bedeutet. Und das dritte ist sicherlich die Technik gut vorzubereiten, dass man wirklich weiß, dass das alles technisch läuft. Vielleicht ein externes Mikro hat sich überlegt, was ist im Hintergrund zu sehen. Also das sind so die Säulen, die man vorbereiten sollte. Und ja, je nach Erfahrung muss man dann schauen, wie viel Zeit man dafür benötigt.
Dann lass uns doch mal bei dem Stichwort Storytelling bleiben. Was bedeutet denn das aus deiner Sicht, Storytelling eines Gesprächspartners? Fängt er dann an, dass der mir sein halbes Leben erzählt?
Nein, also auch das kann man in einem guten Gespräch, Podcast machen, aber die wenigsten Formate sind ja so lang. Also ich höre zum Beispiel gern die Hörbar Rust auf Radio 1, gibt es auch als Podcast. Ich weiß nicht, ob wir hier Werbung für andere Podcasts machen, aber das sind auf jeden Fall gute biografische.
Und unsere Hörer hören nur.
Ja, falls doch mal jemand noch einen zweiten hört, dann kann man die Hörbar Rust sich anhören, gibt es auch im Netz alle Folgen. Da ist es wirklich biografisch und da ist es sehr umfangreich und das ist 2 Stunden dann inklusive Musik so ein Gespräch. Oder bei den Kollegen von der Zeit alles gesagt, da kann es ja bis zu 7 Stunden oder noch länger gehen. Also das sind aber sicherlich die Ausnahmen. Aber es gibt diese Formate, wo man wirklich ewig Zeit hat, Geschichten zu erzählen. Aber die Kunst wird es natürlich dann, sein, für das kurzlebige Zeitalter dann Storytelling zu machen und eine gute Geschichte dann auch mal in 7 bis 12 Sekunden zu erzählen, wenn wirklich nur ein Schnipsel aus einem Gespräch verwendet wird. So, das ist das, was sicherlich das Digitale so ein bisschen ausmacht. Um auf deine erste Frage zurückzukommen, was hat sich denn geändert gegenüber früher? Es hat sich geändert, dass im Social-Media-Zeitalter einfach auch kurze Schnipsel einfach rumgejagt werden und sowohl positiv sein können, als auch wahnsinnig nach hinten losgehen können, weil es eben aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich kenne auch Medienjournalisten, die jetzt auch gerade öffentlich wieder beklagt haben, dass alles auch in der Aktualität so kurzlebig geworden ist und dass sie sich inzwischen gut überlegen, welche Auftritte sie machen, weil man nur einen Bruchteil ihres Wissens abfragt. Also das kann man beklagen, aber man muss sich mit dieser Realität auseinandersetzen und dann vielleicht auch lernen, wie man so in kurzen Schnipseln Dinge erzählen kann. Ich weiß nicht, wie intensiv du Instagram nutzt. Ich bin da eher so ein Passivnutzer, von TikTok ganz zu schweigen. Aber wer da intensiver nutzt, weiß, da kommt es eben auch darauf an, eine Insta-Story dann eben in 7 Bildern erzählen zu können in wenigen Sekunden. Also das ist heutzutage eine Fähigkeit, die noch etwas Jüngeren als wir, Christian, glaube ich, sehr, sehr gut beherrschen und wirklich sehr, sehr verdichten. Also auch bildlich dann sehr schnell versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und das kann man jetzt beklagen, aber wenn man diese junge Zielgruppe erreichen will, dann kann man versuchen, sich da einzuarbeiten und es vielleicht auch zu schaffen, mal etwas auf 7 Bilder oder, weiß nicht, 30 Sekunden TikTok runterzubrechen.
Du gibst eine ganze Menge Workshops und Trainings zu diesem Thema, Interviews und Gespräche. Ich sage dir noch was aus meiner eigenen Erfahrung. Ich sitze manchmal da, ich mache ja auch noch andere Podcasts und dann werden mir immer wieder Gesprächspartner vorgeschlagen. So, sprich doch mal mit unserem CEO oder mit unserem was weiß ich was. Und das läuft ja dann ganz häufig über Agenturen. Und dann sitze ich manchmal da, wenn ich diesen CEO, der zumindest Kompetenz verspricht, dann vorm Mikro sitzen habe und denke mir, wer hat dich da reingejagt? Du bist doch überhaupt nicht geeignet für sowas. Also, was ich überhaupt nicht böse meine, weil nicht jeder ist dafür geeignet, dass er sich so wie wir beide hinsetzt und 20 Minuten einfach drauf loslabert. Muss ja nicht jeder können. Aber es gibt manchmal Gäste, bei denen ich mir denke, du und ein Mikrofon ist keine wirklich gute Idee. Gibt es bei dir dann auch mal Fälle, wo du sagst, lassen Sie es lieber bleiben, weil es einfach keinen Sinn macht? Oder sagst du, du kannst eigentlich jeden, naja, soll es ja geben. Ja. Oder sagst du, ich kann eigentlich jeden so hintrainieren, dass er zumindest keinen völligen Blödsinn erzählt?
Also da, dann hätte ich, glaube ich, meinen Job verfehlt, wenn man als Trainer sagen würde, vergessen Sie es einfach. Also erstmal ist der Anspruch, glaube ich, eines jeden guten Trainers zu sagen, so, wir machen jetzt jeden fit dafür. Und das kann auch gelingen. Dann klar gibt es Talentiertere und weniger Talentierte. Aber vieles ist dann doch Handwerk, auch im Interview. Also der Bereich gute Vorbereitung, den haben wir gerade angesprochen. Dann, wie präsentiere ich mich am Mikro, vor der Kamera? Also was ist bei der Körpersprache zu beachten? Und was ist auch bei der Sprache zu beachten? Und da kann man einfach Regeln lernen. Ja, das können wir jetzt sicherlich nicht alles hier in diesem Podcast besprechen, was man da so lernen kann. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, dass man Bogensätze machen soll statt Girlandensätze, das kann man lernen. Ein Bogensatz.
Was ist denn ein Bogensatz?
Ein Bogensatz ist einer, ich versuche es jetzt mal vorzumachen, wo ich mit der Stimme hochgehe und am Ende wieder runter. Dann mache ich so einen Bogen nach oben und wieder nach unten. Und das schaffe ich, indem ich danach eine kurze Pause mache. Das trägt dazu bei, dass ich mit der Stimme runtergehe. Das Gegenteil wäre der Girlandensatz, das versuche ich jetzt gerade mal. Da bin ich mit der Stimme am Ende immer oben und dann kommt noch ein Gedanke und noch ein Satz. Und dann will ich noch was dazu sagen und das ist ein Problem, wie das dann die Journalisten haben, die hinterher dieses Interview schneiden wollen. Wenn nämlich immer die Stimme oben ist, dann kann ich da nicht so gut reinschneiden, weil dann denkt der Zuhörer oder Zuschauer, was war das denn? Da war doch der Satz noch gar nicht zu Ende. Warum haben die denn da reingeschnitten? Also ich kann wirklich nur einen guten Cut setzen, wenn die Stimme unten ist. Und dafür brauche ich schöne Bogensätze. So. Und das kann ich eben lernen. Und dann versuche ich den Teilnehmern beizubringen, bitte mit der Stimme am Ende runtergehen, eine ganz kurze Pause machen, sodass die Stimme auch wirklich unten ist. Und dann erst setzt der nächste Satz und der nächste Gedanke an. Und das ist wirklich ein Handwerk, was jeder lernen kann. Ja? Wie unterhaltsam ich jetzt bin, ob ich da meine gute 7-Sekunden-Story mit Pointe einbaue, das ist manchmal ein bisschen Talentsache und das ist bei manchen etwas schwerer beizubringen. Aber so die grundhandwerklichen Fähigkeiten, die kann jeder üben.
Du hast es gerade angesprochen, die Stimme. Nur ist die Stimme ja etwas, was man ein bisschen zumindest noch trainieren kann. Auch das Sprechen kann man trainieren. Aber nicht jeder verfügt über die sonore Stimme eines amerikanischen Radiosprechers oder sowas. Was machst du mit jemandem, der vielleicht rhetorisch talentiert ist, aber leider eine grässliche Stimme hat? Ich habe vor kurzem mal eine Sendung übrigens gesehen im Fernsehen, der Hundeprofi. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Und der ist eigentlich immer ganz unterhaltsam, weil mich Hunde immer auch sehr interessieren. Aber der hat immer so eine etwas überkieksende Stimme und das kann ich dann gar nicht gut hören. Was machst du mit dem?
Also ich will jetzt auch keine falschen Versprechen machen. Ich bin kein Sprechtrainer, der lange über Wochen Sprechtrainings gibt. Da würde ich dann an andere Trainer verweisen, weil die Stimme grundlegend zu verändern ist eine Persönlichkeitssache und das ist lange, lange Arbeit. Also ich weiß, dass in Volontariatsausbildungen wie zum Beispiel beim WDR gibt es dann eine eigene Stimm- und Sprechtrainerin, die dann über Wochen immer wieder sich die Volontäre zur Seite nimmt und wirklich an der Stimme arbeitet und die Ergebnisse sind beeindruckend. Also da werden aus hohen, piepsigen Stimmen werden wirklich tiefe, angenehme Radiostimmen, wo ich so richtig reinfallen kann. Und ich möchte aber jetzt niemandem sagen, so du kommst zu mir in ein 6-stündiges Interviewtraining und am Ende hast du eine Harry-Rowold-Stimme und sprichst Hörbücher ein. Also das wäre ein falsches Versprechen und man soll ja als Trainer keine falschen Erwartungen wecken. Was man halt machen kann, ist wirklich dieses ruhig rangehen, diese Pausen setzen, diese Bogensätze machen. Das trägt schon dazu bei, dass die Stimme einen anderen Sound hat. Aber aus einer piepsigen Stimme eine tiefe Hörbuchstimme zu machen, das ist natürlich schwierig und das kann nicht immer gelingen, aber es kann zumindest in einem wochenlangen Sprechtraining schon erstaunliche Erfolge geben. Aber dafür muss man sich dann eben die Zeit nehmen.
Woher kommt es, wenn wir jetzt mal von solchen Äußerlichkeiten wieder ein bisschen weggehen, dass es manche Leute gibt, die in der Lage sind, jedes Interview so spannend zu gestalten, dass Journalisten sich die Hände reiben und sagen, der kommt jetzt auf meine Dauerliste, weil der gibt immer einen guten O-Ton, der sagt spannende Dinge, der ist einfach angenehm zum Zuhören und dass es andere gibt, denen das vorsichtig gesagt einfach nicht so gut gelingt.
Ja, also ich glaube, dass man auch da vieles sich erarbeiten kann. Ich sage immer, dass wichtig ist, mit welchem Mindset, wie man so anglizistisch sagt, also mit welcher gedanklichen Einstellung man in das Interview reingeht. Ganz wichtig ist, sich vorher zu sagen, ich freue mich jetzt auf dieses Gespräch. Ja, selbst wenn es irgendwie herausfordernde Fragen sind und ja, wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, soll er sich erstmal vorher hinstellen und sagen, was für eine schöne Gelegenheit, dass ich jetzt Christian Jakubetz für den Satzzeichen-Podcast ein Interview geben kann. Und wenn man mit dieser fröhlichen Haltung reingeht, dann trägt man schon entscheidend zum Erfolg bei. Ja, in den Trainings erlebt man dann öfter Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch nicht so viel Erfahrung haben und die dann sagen, oh Gott, und wird das aufgezeichnet und hoffentlich wird es nirgendwo veröffentlicht. Das ist auch ganz normal, wenn man keine Erfahrung hat, dass man erstmal da ein bisschen nervös ist. Aber da ist es ganz wichtig, dann den Schalter umzulegen und zu sagen, wie schön, dass ich heute die Chance habe, endlich mal ein Interview vor der Kamera aufzuzeichnen. Und dann hat man direkt eine ganz andere Ausstrahlung. Also ich sage immer, fröhlich, kompetent, offen, selbstbewusst. Und wer das immer zum Beispiel ausgestrahlt hat, eine Zeit lang, jetzt nicht mehr so, war Horst Seehofer, den du ja in Bayern besser kennst als ich, der in Preußen lebt. Der war über Jahre ja trotz aller Skandale, auch privater Art, ein sehr, sehr gefragter Interviewpartner. Der hat so viele politische Krisen überstanden und wurde dann doch wieder CSU-Chef und Ministerpräsident trotz aller Skandale. Warum? Weil er medial einfach so gefragt war. Der hatte so eine fröhlich verschmitzte Art, Interviews zu geben, ja, und dann immer, das können sie alles senden und immer noch einen lustigen Spruch am Ende und man merkt ihm einfach an, so der steht gerne vor der Kamera und bringt seine Botschaften unter und irgendwann rund ums Jahr 2015, danach würde ich mal sagen, ist ihm das verloren gegangen, vielleicht ist er auch ein bisschen zu alt geworden und seitdem hat er so auch so ein anderes Image, ist irgendwie so verbittert geworden und hat genau diesen charmanten Humor verloren, der ihn so ausgezeichnet hat. Und schon merkt man, ist er auch nicht mehr so gefragt. Ja? Hast du in letzter Zeit irgendein relevantes Horst Seehofer-Interview gesehen oder gehört? Ich nicht.
Ja, wobei, da frage ich mich ja immer so ein bisschen, inwieweit hat das vielleicht auch mit Journalisten zu tun, die ein bestimmtes Image transportieren wollen oder möglicherweise auch sagen, da schlägt jetzt genau ins Gegenteil um. Also wir müssen es jetzt nicht im Detail vertiefen, weil es jetzt auch kein Horst Seehofer-Analyse-Podcast ist, aber es gab Bemerkungen von Horst Seehofer, die waren auch witzig gemeint, so wie zum Beispiel dieses flapsig dahingesagt ist, können Sie alles senden. Und die wurden ihm ins krasse Gegenteil ausgelegt. Also ich glaube, gerade bei Politikern, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ist es dann auch immer die große Frage, welches Image sie gerade transportieren. Ich denke da, damit wir mal nicht nur über CSU reden, auch an Annalena Baerbock, die am Anfang des Jahres gefeiert wurde als die neue Kanzlerin und am Ende hat man sie irgendwie als Nervensäge wahrgenommen, obwohl sie sich wahrscheinlich gar nicht so sehr verändert haben kann in diesem halben Jahr. Vielleicht hat sie auch mal den einen oder anderen Satz gesagt, der nicht so gut kam. Oder denken wir an Olaf Scholz, der vor kurzem noch Scholz-O-Mat hieß und auf einmal gilt er als der kommende Hoffnungsträger. Aber das ist nochmal eine ganz eine andere Geschichte. Trotzdem, was ich nochmal gerne wissen würde, ist, ich habe in vielen Interviews auch den Eindruck, Menschen verlieren sich gerade, wenn sie, also nicht schriftliche Interviews sind, sondern vor dem Mikrofon oder vor einer Kamera sind, in wahnsinnig langen Sätzen, die letztendlich alle redundant sind. Also ich habe die Tage mal einen Podcast geschnitten und ich konnte immer nach einem Drittel der Antworten aufhören, weil ich wusste, in den nächsten zwei Dritteln erzählt er dasselbe mit anderen Worten nochmal. Woher kommt das, dass Menschen immer dann, wenn eine Kamera oder ein Mikro an ist, offensichtlich den Eindruck haben, ich muss jetzt ganz viel reden, sonst gehe ich unter?
Puh, woher kommt das? Das ist jetzt, glaube ich, etwas tiefgründiger zu analysieren. Ich würde eher versuchen, vielleicht im Sinne der Nutzbarkeit zu sagen, wie man es dann besser macht. Also ich gebe auch Schreibtrainings und da arbeiten wir wirklich mit mathematischen Zahlen und sagen, wie lang sollte ein Satz sein? Was glaubst du, wie lange ein durchschnittlicher Satz in der FAZ ist?
Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Ich glaube, in der Bild-Zeitung ist ein durchschnittlicher Satz 7 Worte lang und in der FAZ, glaube ich, 21 oder 20.
Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, also ich habe die Zahl 18, Größenordnung stimmt total. Ich habe die Zahl 18 von der FAZ und die Zahl 9 von Bild. Das war die Studie, die ich habe. Vielleicht variiert das auch etwas, aber wir sind da ja in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Und das ist so ein interessanter Wert, an dem man sich schriftlich orientieren kann. Auch Wolf Schneider, einer der deutschen Sprachpäpste oder der deutsche Sprachpapst, sagt so, ab einer Länge von mehr als 18 Wörtern springt die Ampel auf gelb. Da muss man schon aufpassen, ob der Satz noch verständlich ist. Und im mündlichen Interview gilt das umso mehr. Da gehen wir wirklich eher in die Richtung der Bild-Zeitung, die so eine Durchschnittslänge von 9 Wörtern hat. Also irgendwo zwischen 9 und 18 sollte ich dann liegen, damit das der Hörer oder der Zuschauer noch verarbeiten kann. Jetzt weiß ich, dass da niemand mit einem Rechenschieber sitzt am Mikrofon und jetzt gerade seine Wörter zählt. Aber man kann ja mal anfangen, sich dafür zu sensibilisieren und darauf zu achten, ob die eigenen Sätze länger sind als 18 Wörter. Ja, dann ist die Ampel unbedingt schon auf gelb und im schriftlichen Interview bei über 25 ist sie auf rot. Da sagt Wolf Schneider, es gibt kaum Sätze, die länger als 25 Wörter sind und noch verständlich sind. Also ich muss lernen, mich dafür zu sensibilisieren, dass ich den Satz kürzer mache und dann am Ende wirklich mit der Stimme runtergehe. Wir sagen dann immer ein Gedanke, ein Satz. Also jeder Gedanke, der es verdient, sich in unser Gedächtnis einzubrennen, der soll einen eigenen Satz bekommen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und ja, vielleicht geht das schon in Richtung deiner Frage, woher kommt das? Das kommt daher, wenn jemand sehr gut vorbereitet ist, dass er vielleicht zu viel Wissen unterbringen will und dann auch zu viel Wissen in einen einzelnen Satz packt. Und dann noch einen Nebensatz und noch einen Schachtelsatz. Auch das wollte ich noch dazu sagen. Das ist dieser Anspruch, zu viel unterbringen zu wollen auf zu kurzem Raum. Und deswegen ganz wichtig dieses Mantra, ein Gedanke, ein Satz. Und dann kommt der nächste Gedanke, der verdient auch wieder einen Satz, weil sonst kann sich unser Gedächtnis das überhaupt nicht einprägen.
Ich habe ja mal lange, lange, lange ist her auch beim Radio moderiert und weißt du, wie ich das gelernt habe? Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber das war großartig. Der hat gesagt, alles, was du nicht sprechen kannst, ohne zwischendrin Luft holen zu müssen, ist zu lang. Das war für mich immer so ein also ich sitze ja nicht da und sage, oh, das waren jetzt 11 Wörter, der nächste muss kürzer werden. Ja. Sondern wenn du merkst, jetzt geht mir langsam die Puste aus, weil ich die ganze Zeit schon einen ganz langen Satz sage und jetzt wird es Zeit, Atem zu holen, dann war der Satz zu lang. Würdest du die Regel bestätigen? Glaube ich, ist eine ganz gute Faustregel,
ja.
Oder?
Ja, sehr gut, ja. Gut, manche Opernsänger können sehr lange die Luft halten, da wird dann auch der Satz zu lang, aber so für Otto Normal Interviewgast ist das eine gute Regel.
Ich werde an dich denken, wenn ich demnächst mal einen Opernsänger hier in Satzzeichen zu Gast habe. Dem gestehe ich dann zu, dass er 7 Minuten lange Antworten geben darf, ohne einmal Luft zu holen.
Ach, ich dachte, wenn du eine Oper singst,
das wird an mich denken. Nein. Das wollen wir doch dann niemandem zumuten, dass er sich das anhören müsste. Jochen, wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne noch über eine andere Sache ganz kurz zu sprechen, für die du stehst und die deutschlandweit einmalig ist. Du veranstaltest Reporter-Slams. Und da stehen lustige Journalisten auf der Bühne und erzählen lustige Geschichten. Erste Frage, Journalisten und lustig, beißt sich das nicht? Und zweitens, gibt es eine Lieblingsepisode aus deinen Slams, wo du sagst, alleine deswegen müsst ihr euch die mal anhören? Und wo kann man sie sich angucken?
Also erste Frage, Journalisten und lustig. Ich weiß, dass es dieses Image gibt und wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren hart dagegen an, das Image von Journalisten in Deutschland zu verbessern. Und ich glaube, das gelingt uns schon ganz gut. Also wir haben 2016 dieses Format gestartet. Es gibt ja auch andere Slam-Formate wie Science Slams, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren beweisen, auch wir können lustig sein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das gibt es doch nicht, dass es das nicht für Reporter gibt. Das sind doch eigentlich prädestinierte Geschichtenerzähler. Und dann haben wir diesen Reporter-Slam gestartet. Und tatsächlich haben wir jetzt schon über 150 Reporter auf die Bühne gebracht, die bewiesen haben, ja, auch wir können lustig sein. Also es geht tatsächlich und wir sind damit inzwischen in, ich glaube, 10 bis 12 Städten auf Bühnen gewesen und haben vor Publikum diesen lustigen Wettbewerb gemacht und es funktioniert tatsächlich. Es wird viel gelacht. Jeder hat auf der Bühne 10 Minuten Zeit, unterhaltsam von einer eigenen Recherche zu erzählen und am Ende wählt das Publikum den Sieger. Und ja, um ein Beispiel zu nennen, was mir gerade in den Sinn kommt, ich könnte viele nennen, aber wir hatten mal Sebastian Quillmann, der ist im Bus eingeschlafen, im Flixbus und wollte eigentlich zurück nach Augsburg fahren und ist wach geworden mitten in Paris. Und das war an einem Freitag, den 13. Und das wurde dann, hat er dazu gepostet und das wurde dann von Bento, damals dem jungen Medium vom Spiegel, aufgegriffen. Und danach zog diese Geschichte solche viralen Kreise, dass er also eine Internetberühmtheit wurde. Und die Erfahrung, wie werde ich schlafend im Flixbus zur Internetberühmtheit, die hat er in einem Slam verarbeitet und einen Song dazu geschrieben mit dem Flixbus nach Paris. Also er reflektiert in seinem Auftritt quasi die Mechanismen unseres Mediensystems und das war ein sehr unterhaltsamer Vortrag, der mit einem Song dann eben endete. Und das sind so Erlebnisse, die man gut auf die Bühne bringen kann. Also wer das mal sehen will, geht einfach auf reporterslam.de und findet dort die nächsten Termine und vielleicht dann auch in seiner eigenen Stadt. Wie gesagt, wir waren in über 10 Städten und wollen das noch deutlich ausweiten, wollen auch mal auf eine Tournee gehen, damit ich einmal im Leben so ein Rockstar-Gefühl habe, dass man in mehreren Tagen hintereinander dann irgendwo an verschiedenen Bühnen steht und im Tourbus unterwegs ist.
Ja, Jochen Marquette, der Keith Richards der deutschen Medienszene.
Ich arbeite dran.
Du arbeitest daran. Also, liebe Hörer von Satzzeichen, wir nehmen 2 Dinge vom heutigen Podcast mit. Das eine ist, wenn es um Interviews und Gespräche gibt, A, nicht zu viel wollen, nicht zu viel reinpacken und immer die Ruhe schön sonor bleiben und B, quasi als Kollateraleffekt nicht schaden, sondern als Lerneffekt. Reporter können lustig sein. Wer es nicht glaubt, guckt bitte bei den Reporter-Slams von Jochen Marquette dabei, der unser heutiger Gast ist oder gewesen ist und der, wie man wahrscheinlich unschwer gemerkt hat, vom Niederrhein stammt und deswegen eine unkaputtbare, fröhliche Natur hat, die er allen Interviewten ans Herz legt. Jochen, ganz herzlichen Dank dafür.
Danke dir.